Einen schönen guten Morgen allerseits. Herbstzeit, Winterzeit. Alles wird dunkel, alles ist dann irgendwann dunkel. Es wird kalt, die Straßen werden leer. Der Nebel kommt, heute Morgen haben wir es gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann ganz schnell nicht so gut. Ich finde es eine hoffnungslose Jahreszeit. Die Natur stirbt, die Bäume verlieren ihr Laub, die letzten Blumen sind verwelkt. Die Vögel, sogar selbst die Vögel, verziehen sich in den schönen Süden. Und andere Tiere legen sich lieber aufs Ohr, um halt diese Jahreszeit nicht so mitzuerleben, um halt ein bisschen mal zu chillen. Wir Menschen scheinen fast die einzigen zu sein, die nicht fliehen können. Klar, die schöne Zeit kommt wieder, in 6 Monaten dann, aber eben in 6 Monaten. Bis dahin habe ich persönlich oft keine Hoffnung. Hoffnungslosigkeit. Zu diesem Thema stehen in der Bibel einige interessante Verse. Aber bevor ich jetzt diese vorlese, bete ich noch. Gott, ich danke dir für dein Wort, das so genial ist. Und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst, weil ich kann es nicht, ich bin unfähig, aber du bist fähig, Herr. Und ich danke dafür. Öffne unsere Herzen und sprich zu uns, sprich auch zu mir. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Ich lese vor, 1. Petrus aus dem 1. Kapitel, die Verse 3 bis 9, nach der guten alten Luther-Übersetzung, mit in Klammern noch Überarbeitung von mir, was man aus dem griechischen Text so ableiten kann. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen und freut euch auch jetzt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Freut euch heute und ihr werdet euch aber auch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Wenn man so vielleicht das erste Mal so diesen Text sieht, dann scheint es alles sehr fröhlich und sehr schön. Aber merkt sie auch den Herbst, den Winter in diesem Text, in diesen Versen. Wie reagierst du auf diesen Text von Petrus? Vielleicht reagierst du so, nee, man muss ja verrückt sein, um zu glauben. Und so bin ich nicht, ich bin nicht verrückt. Ja, dieser Text kommt einem schon irgendwie sehr abgehoben vor. Wie aus einer anderen Welt, vom anderen Planeten, von Mars vielleicht, fern aller Realität. Da spricht einer, der wagt es so zu sprechen, von lauter Dingen, die man nicht sehen kann, unsichtbar. Da spricht er von Gott. Okay, für die Bibel ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass jemand von Gott spricht, aber trotzdem, Gott ist unsichtbar. Dann spricht er von etwas, was in der Vergangenheit passieren sein soll. Jesus, der aus den Toten zurückgekommen ist und wieder lebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe persönlich Jesus nie gesehen. Ich kann nicht empirisch sagen, ob Jesus lebt. Also wieder kein Beweis, unsichtbar, oder? Dann spricht Petrus von einem genialen Erbteil, das im Himmel wartet. Wieder unsichtbar. Dann von der Rettung, die irgendwann sichtbar sein soll. Also Zukunft, unsichtbar. Und es geht weiter sogar. Jesus wird wiederkommen mit Lob, Herrlichkeit und sogar Ehre. Wieder unsichtbar. Und jetzt kommt sogar noch die Höhe, nämlich in Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Freut euch heute und ihr werdet euch aber auch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Also eine unsichtbare Person, über die wir jubeln sollen. Total verrückt. So viele Fakten, die total unsicher sind. Diese ganzen Sachen einfach so hinnehmen und dann sogar darauf sein Leben bauen, auf so wackelige Füße stellen, so mit Entscheidungen treffen und so. Um Christ zu sein, muss man aber ganz schön verrückt sein. Diese Hoffnung kann man doch nicht sehen, von der hier gesprochen wird, oder? Bis vor ein paar Jahren ging es mir genau so. Ich ging in den Gottesdienst, Sonntag für Sonntag, und habe diese ganzen sonderlichen Sachen immer gehört von vorne, von der Kanzel. Und ich dachte nur, hey, um Christ zu sein, muss man ganz schön verrückt sein. Ich habe diese sonderbare Hoffnung nicht, das dachte ich damals. Ich war dabei und ich war doch fremd. Vielleicht geht's dir ja auch so. Aber was will Gott dir hier sagen? Erst einmal, es ist nicht irgendwer, der diese Worte spricht und der diese Worte aufgeschrieben hat. Es ist Petrus. Petrus hat so ziemlich alles gesehen und miterlebt, was in der Bibel über Jesus steht. Er war ein Augenzeuge, er war live dabei, in vorderster Front. Er war einer der besten Freunde von Jesus. Er hat gesehen, er hat Jesus gesehen, er hat Gott sogar, also Gott gesehen. Er hat gesehen, dass Jesus nicht mehr tot war. Das hat er erlebt, miterlebt. Ja, der hat's gut gehabt, ja? Klar, das beweist jetzt auch noch nicht, dass es alles wahr ist. Aber es kann uns doch zum Nachdenken bringen. Denn vielleicht weiß ja dieser Mann doch mehr, als wir denken. Vielleicht können wir was lernen von ihm. Und dann kannst du auch lernen, nämlich aus Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott ist es, der dich wiedergebären möchte. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, oder? Ein bisschen eklig. Was heißt das genau? Er möchte dir neues Leben schenken. Er möchte dich neu machen. Und erst dann wirst du verstehen. Dann wirst du all diese Sachen verstehen, die jetzt noch nicht verständlich sind. Dann wirst du erst richtig dieses Buch verstehen, diese Bibel, Gottes Wort. Gott möchte sich in dich, in seine Familie adoptieren, dich zu seiner Tochter machen, zu seinem Sohn machen. Und dann wirst du sogar als Gottes Kind, das ist jetzt, wird dir hier zugesagt, ein geniales Erbe erleben, ein geniales Erbe haben. Was in Vers 4 steht. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für dich. Also dreimal wird hier betont, wie genial dieses Erbe ist. Gott möchte dich beschenken. Willst du es auch? Willst du es annehmen? Er wartet auf deine Antwort. Vielleicht reagierst du aber auch so. Ups! Wow! Christsein ist ja gar nicht so leicht. Nämlich in Versen 6 und 7. Was steht da genau? Da steht, dann werdet ihr euch freuen und freut euch auch jetzt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Steht jetzt diese Aussage nicht in ganz krassen Widerspruch zu dem, was wir so hören von Menschen, die Christen geworden sind, die so berichten, so Zeugnis geben, sagen wir so in unserem Jargon. Ja, ich bin Christ geworden. Davor war alles schlecht. Ich hatte ein schlechtes Leben. Ich war ein schlechter Mensch. Und dann habe ich Jesus kennengelernt. Und dann, wow, hat sich alles geändert und ich wurde besser. Noch nicht ganz gut, aber ich wurde besser und ich habe ein tolles Leben. Und mir geht's super. Alles super, top. Mach's doch wie ich. Nun, hier wird die eine Seite des Christseins gezeigt. wenn man so das Zeugnis gibt. Mit Jesus an meiner Seite geht es mir wirklich besser in diesem Leben, aber auch im Leben nach diesem Leben. Im endlosen Leben. Aber das heißt nicht, dass es trotzdem Schwierigkeiten gibt. Es gibt Schwierigkeiten im Leben eines Christen. Die Christen, denen Petrus diesen Brief schreibt, die steckten in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Die haben geglaubt, aber sie mussten leiden für ihren Glauben, da sie verfolgt wurden. Da sehen wir die Karte gleich. Dort waren diese Christen, in dieser Ecke. Und dort haben sie Hartes durchgemacht. In solch einer Situation verliert man schnell die Hoffnung. Und diese Christen haben die Hoffnung verloren. Sie haben vergessen, was sie erlebt haben mit Gott. Sie haben vergessen, wer Gott ist, wie gut er ist. Sie haben alles hinterfragt, die Gnade, diesen Frieden, den sie erlebt haben. Sie haben Gott nicht mehr gesehen, sie haben Jesus gar nicht mehr gesehen. Und dann können ganz schnell Schritte in die falsche Richtung folgen. Ich lege meinen Glauben zur Seite, ich mache, was ich will. Ich suche woanders Hoffnung. Wenn Schwierigkeiten aufkreuzen, fängt man ganz schnell an zu glauben, du wärst besser dran, wenn du jetzt nicht glauben würdest. Du wärst besser dran ohne Gott. Gott prüft also manchmal unseren Glauben. Das ist nicht eine Prüfung wie in der Schule, in der Ausbildung oder in der Universität, in der Uni. Nee, Gottes Prüfungen können es echt ganz schön in sich haben. Sie können einen Boden unter den Füßen wegziehen. Einen ganz tief betrüben. Vielleicht denken Sie jetzt, junger Mann, du hast kaum gelebt und willst mir etwas sagen über Schwierigkeiten. Ja, und Sie haben recht, ich habe wirklich noch nicht viel Schwieriges durchmachen müssen. Und doch spricht Gott hier darüber und deshalb möchte ich nicht darüber schweigen. Um was für Prüfungen handelt es sich denn, die Gott da für uns bereithält? Es können zwei verschiedene Arten von Prüfungen sein. Auf der einen Seite die körperliches Leiden, das Gott zulässt. Gott lässt manchmal zu, dass wir krank werden. Er lässt zu, dass wir manchmal schwach sind, dass unser Körper schwach ist. Ja, und ja, gerade im Alter ist es ja ein aktuelles Thema, das schwierig ist, wo man durchgehen soll, durch diese Leiden, wo man manchmal keinen Ausweg sieht. Das ist nicht leicht. Manchmal stellt Gott seine Kinder sogar vor Todesgefahren. Wir hören so immer wieder, mal auch in den Medien davon, dass Christen sterben müssen, weil sie eben Christen sind. Auf der anderen Seite sind eben die seelischen Angriffe noch. Und hier gibt es ganz viele, ich kann die nicht alle aufzählen. Aber zum Beispiel werden wir ja ohne Unterbrechung mit der Evolutionstheorie quasi beliefert. Da kann es sein, dass man ganz schnell oder ganz leicht halt auch anfängt zu hinterfragen, hat Gott wirklich die Welt in sechs Tagen geschaffen? Auch mein Bibelwissen kann mich zum Zweifeln bringen, zum Leiden bringen. Stehen da nicht manchmal Widersprüche da? Wie kann Gott widersprüchlich sein? Gottes Schweigen kann auch dazu führen, auch zur Einsamkeit. Und eben wenn Gott gerade nicht zu mir spricht, wenn da Totenstille ist zwischen Gott und mir. Das kann dann ganz schnell dazu führen, dass die Frage aufkommt, wo ist denn Gott? Wo ist er nur? Es können auch Menschen sein, die mich verletzen, die mich tief verletzen. Wieso lässt Gott es zu, dass es mir so schlecht geht? Aber auch die Kultur, in der ich lebe, kann mich zum Zweifeln bringen. So kann eine Frau oder eine Jugend, ja, ein Mädchen schnell denken, ja, bin ich wirklich schön, wenn ich so die ganzen Models anschaue im Fernsehen und so, die so schlank sind? Und schnell kann man auch als Teenager oder auch als Erwachsener zum Zweifeln kommen, meine ich, Entschuldigung. über Gottes Vorschriften. Da kann man ganz schnell denken, die, die Gott nicht kennen, denen geht es doch viel besser als mir. Die haben doch Spaß im Leben, indem sie Gottes Gebote über Bord werfen. Stichwort vorehelicher Sex, außerehelicher Geschlechtsverkehr. Stichwort Selbstbefriedigung, Stichwort Alkoholgelage, Saufen. Nun stellt sich die Frage, warum tut das Gott? Warum lässt er uns in so eine schwierige Situation rein? Dass wir solche schwierigen Zeiten durchmachen müssen. Zeiten des Leidens. Der Bibeltext gibt uns da ein ganz, ganz interessantes Bild dafür. Das ist nämlich das Bild der Läuterung des Goldes durch das Feuer. Was ist das genau? Damals war es so, dass Gold durch Einschmelzen gereinigt wurde. Das heißt, man musste das Gold erstmal auf 1064 Grad Celsius erhitzen und dann immer höher, immer weiter erhitzen. Und was ist dann passiert? Dann ist es so passiert, dass Unreinheiten, also Gestein oder was auch immer da noch war, verschiedene andere Metalle, dass die verbrannt sind, verdampft sind. Und so war am Schluss das Gold reiner. Und das, was nicht Gold ist, war dann weg. Die Prüfung des Goldes mit Feuer soll nicht dazu dienen, herauszufinden, ob da Gold ist. Also es wird schon angenommen, da ist Gold. Sondern diese Prüfung soll alles wegnehmen, was eben kein Gold ist. Und das ist eben ein Bild auch für unseren Glauben. Gott will es auch mit unserem Glauben so machen. Der Glaube soll also wie das Gold zum Schmelzen gebracht werden. Durch verschiedene Versuchungen. Damit nichts als der Glaube übrig bleibt. Und dann sagt der Text auch noch, alles Gold wird irgendwann verdampfen. Also es ist jetzt ja nicht mehr das Gleichnis, aber alles Gold wird irgendwann verdampfen. Es wird irgendwann kaputt gehen. Wahrer Glaube aber bleibt. Der überlebt das. Und so wird dein Glaube sich auch eines Tages als kostbarer zeigen als das Gold. Ich glaube, bei über 2000 Grad verdampft dann sogar selbst das Gold. Wird zum Gas, aber unser Glaube bleibt. Auch über 2000 Grad. Also hier geht es darum, dass Gott unseren Glauben trainieren möchte. Klar, er schaut auch, ob wir ihm die Treue halten. Ob wir ihm vertrauen, ob wir in diesen schwierigen Zeiten auch an ihm dranbleiben. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und merkst, hey, meine Prüfungen habe ich nicht angetreten. Ich bin sogar vor Gott geflohen und habe mich falschen Freuden, falschen Freunden zugewandt. Und das gilt auch dann für dich. So gilt für dich, komm zu Gott zurück. Er möchte dir vergeben. Und dann stell dich auch deinen Prüfungen. Er wird dir helfen. Gott wird die Qualität unseres Glaubens verbessern. Gott will das entfernen, was sich einmischt. Die anderen Hoffnungen, die in Wirklichkeit gar keine Hoffnungen sind. Falsche Hoffnungen, die will er wegnehmen. Gott will uns zeigen, ich reiche komplett aus, um dir Freude zu schenken. Auch wenn das unsichtbar ist, ich reiche aus, auch wenn ich unsichtbar bin, ich reiche aus. Christsein ist kein Spiel. Das merken wir auch hier durch diese Verse. Wenn der Friede nicht mehr da ist, wenn es nicht mehr heißt Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wenn Fragen auftauchen, bohrende Fragen, die einen Schier zur Verzweiflung sogar bringen. Wenn die Versuchung an der Tür der Seele klopft und sagt, wärst du nicht besser dran, wenn du nicht an Gott glauben würdest? Lohnt es sich, das alles aufzugeben? Lohnt es sich, die ganzen Sachen, die du siehst, die die Welt dir so zeigt, aufzugeben? Lohnt es sich, das alles durchzumachen, diese ganzen Schwierigkeiten? Und vielleicht sitzt du hier und du denkst und siehst es genau so. Du bist nicht in einer leichten Situation, du bist in einer schwierigen Situation. Und du merkst, dass Gott dich prüft. und siehst nur Hoffnungslosigkeit, deine Schwächen, stockdunkle Dunkelheit, eiskalte Kälte. Vielleicht geht's dir so. Vielleicht fühlst du dich wie so eine kleine Fliege, die an der Scheibe hoch und runter fliegt. Die an der harten Scheibe hoch und runter fliegt. Die gegen die harte Scheibe donnert und mal erschöpft sich auch fallen lässt. Stundenlang, tagelang geht's dir vielleicht so. Die Freiheit ist da. Das Glück, das Sattseins, vielleicht nur ein paar Millimeter entfernt durch die Scheibe. Doch irgendwie ist das alles nicht erreichbar. Du bist wie gefangen. Wenn du in dieser Lage bist, so wisse das. Gott will dir begegnen. Durch diesen Text. Und er will dir begegnen. Halt daran fest. Und das bringt uns dann jetzt zur dritten Reaktion, die auf diesen Bibeltext folgen kann. Und das ist, wow! Ich habe Grund zur Freude. Warum genau habe ich Grund zur Freude? Steht, dann werdet ihr euch freuen zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Freut euch heute. Und ihr werdet euch aber auch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seligkeit. Wow, wie geht es? Das ist ja ganz schön heftig, was da steht. Wie soll ich mich denn freuen, wenn ich nichts sehen kann von Gottes Gnade? Sondern wenn ich nur Leiden und Traurigkeit sehe? Dann ist doch berechtigt zu fragen, wo bleibt diese lebendige Hoffnung? Ist sie jetzt gestorben? Habe ich meinen Glauben verloren? Wartet vielleicht sogar die Hölle auf mich? Die Verdammnis? Wie soll man sich bitte sehr freuen, wenn der Zweifel an einem nagt? Und alles dunkel ist und das einzige Streichholz, das ich in der Hand habe, wenn dieses Streichholz nur mein Versagen beleuchtet. Keine Zukunft, keine Vergangenheit, keine Gegenwart. Nur das Trostlose jetzt und hier. Doch genau aus diesem Sumpf der Gedanken und auch der Fragen will dich dieser Text herausziehen. Denn er eröffnet die Realität der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft. Und hinter diesem Nebel der Gefühle und der zeitlichen Schwierigkeiten, da ist und wartet und bleibt deine Hoffnung, Gott. Er hat alles gegeben, damit du alles bekommst. Er hat dir alles geschenkt und wird dir am Ende noch viel mehr schenken. Er möchte dir weiterhelfen zu vertrauen, er möchte dir weiterhelfen zu glauben, bei ihm zu bleiben. Und diese schwierigen Zeiten sind nicht eine Bestrafung, aus Ohnmacht oder sogar aus Ohnmacht Gottes oder aus Bosheit seinerseits, sondern sie sind aus Liebe. Diese Bestrafung ist aus Liebe. Und es ist nicht leicht, wenn Gott so handelt, wenn Gott prüft. Aber ich darf in dieser Zeit wissen, Gott meint es gut. Das darfst du wissen. Gott meint es gut mit dir. Und mein Glaube wird so fester werden, sodass ich auch leichter gehen kann. Der Ballast wird abfallen, das, was nichts da zu suchen hat. Und mein Glaube wird auch so schöner werden. Er wird Gott noch mehr verherrlichen. Er wird Gott Freude bringen. Mein Glaube, mein kleiner Glaube wird die Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit sogar noch ein bisschen mehr scheinen lassen. Gott, die Sonne meines Lebens, bekommt durch mich, durch meinen Glauben, noch einige schöne Strahlen dazu. Und wird so noch ein bisschen heller. Lichtstrahlen, die auch dann mich erwärmen werden, wieder. Licht, das auch dann mir Freude geben wird. Der Text will uns hier in eine neue Perspektive erheben. Wenn ich im Tal wandere, wenn ich ganz unten bin, dann ist es gut, wenn ich auf den Förster höre, der mir dann sagt, wenn Sie den Berg vor Ihnen erklommen haben, dann wartet eine Sicht auf Sie, wow, die kann niemand beschreiben. Die wird Sie umhauen. Das ist die Vogelperspektive, in die uns dieser Text erheben will. Die Sicht von oben, dass mir das geniale Ziel vor Augen hält. Und das zeigt mir auch, wie groß Gott ist. Barmherzig. Er erbarmt sich, er wendet sich mir zu. Er schaut auf mich. Sehen Sie dieses Seil? Siehst du dieses Seil, das Gott bereithält, um dich aus deinem Sumpf zu ziehen? Vielleicht geht's dir auch gut und du kannst ja jetzt gar nichts mit anfangen mit dem Ganzen. Aber ja, früher oder später im Christsein wird es so sein, dass du dieses Seil sehen musst. Und dann erinnere dich an das, was ich jetzt sag und gesagt habe. Wenn ich so beginne, in den Versuchungen, in den Schwierigkeiten, in den schwierigen Zeiten zu sehen, dass Gott gut ist, dass er es gut meint, dann wird es alles erträglicher. Ja, dann bahnt sich die Freude durch den dunklen Nebel, durch zu mir und erreicht mich. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Eine sehr, ja, coole Geschichte, die mich sehr bewegt hat. Im Jahr 1819 wurde in Irland Joseph Scriven geboren. Er wuchs auf in einem recht reichen Elternhaus. Ihm ging's gut. Und eines Tages hat er sich verliebt in eine schöne, bildschöne Frau. Und hat sich entschieden, ja, ich will diese Frau heiraten. Einen Tag vor der Hochzeit ist seine zukünftige Braut, ist sie ertrunken. Im tragischen Unfall. Und da ist Joseph verzweifelt. Er weiß nicht weiter und er hält sich an Jesus. Er verändert sein Leben. Und er geht nach Kanada. Er reist weg von Irland nach Kanada. Und fängt dort ein neues Leben an, lernt dort eine neue Frau kennen und möchte auch sie heiraten. Doch sie wird krank, hat eine Lungenentzündung und kurz darauf ist sie auch tot. Und da ist Joseph total geschockt. Er hat tiefe Depressionen, er weiß nicht weiter. Und sogar kurz darauf erfährt er noch die Nachricht, dass seine Mutter schwer krank ist in Dublin. Und er weiß immer mehr nicht weiter. Aber was macht Joseph Scriven in dieser Situation? Er schreibt ein Gedicht. What a friend we have in Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das haben wir vorhin gesungen. Das ist die Geschichte von diesem Lied, dass da vorhin ein Gedicht war. Boah, da zeigt sich doch uns, was ist das für eine Hoffnung? Und dieser Bibeltext, ja, der zeigt auch diese Hoffnung, die Joseph Scriven hatte. Die zeigt das Leben eines Christen auf. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus. Ich war verloren, ich war ein verlorener Sünder, bevor ich Gott kannte. Dann hat mich Gott wiedergeboren. Ich wurde ein neues Wesen. Und dann kommt das Leben, dieses Leben, in dem wir drin sind, mit Versuchungen, mit Trauer, aber auch irgendwie mit Freude in dieser Trauer. Und dadurch kommt dieser reinere Glaube, der befreit wird von dem, was nicht reingehört. Eines Tages kommt unser leiblicher Tod. Doch eines Tages kommt auch die Auferstehung. Dann kommt die sichtbare Rettung. Gott wird zeigen, du bist mein Kind. Er wird es der ganzen Welt zeigen. Vor allen Menschen wird er es zeigen. Du bist mein. Und dann werden wir ein geniales, ein super Erbe genießen können. Ein Erbe, das nie aufhört. Das nicht verwelkt, wie eine Rose verwelkt, sondern das bleibt. Das nicht kaputt geht. Und dadurch nicht zu erfassender Mensch, ja, nicht zu begreifender ewiger Jubel, den wir da haben werden. Und das sagt Petrus hier. Er zeigt diese Biografie auf des Christen. Und was sagt er? Er sagt, erinnere dich an das alles. Wer du warst, wer du sein wirst, was du erleben wirst. Erinnere dich, wenn es dir schlecht geht. Wenn du schwierige Zeiten durchmachst. Erinnere dich, was du alles besitzt durch mich. Und freue dich auch heute schon über das, was du nicht sehen kannst, was in Zukunft sichtbar sein wird. Das bedeutet nicht, dass wir nicht traurig sein dürfen. Trauer ist keine Sünde. Wir dürfen traurig sein. Und es gibt eine Zeit für alles. Auch eine Zeit für Trauer. Aber Gott will uns durch diesen Text sagen, bleibt nicht in dieser Trauer, sondern überwindet sie durch die lebendige Hoffnung, die ich für dich, die ich für euch sein will. Glaubt und vertraut. Ihr werdet euch freuen über mich, freut euch darüber. Petrus sagt durch diesen Text auch, erinnert euch, wer Gott ist, weil das, was ihr in eurem Leben seht, das spiegelt auch Gott wider. Er ist ein großbarmherziger Gott. Er ist ein auferstandener Gott, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Ein treuer Gott, der Lob, Herrlichkeit und Preis verdient und Freude verdient. Der Lob, Preis und Ehre bekommt. Und diese Dinge, Lob, Preis und Ehre, bekommt Gott durch unseren Glauben, wenn Jesus wiederkommt. Und er wird wiederkommen auf diese Erde. Das ist unsere Hoffnung, unsere Sicherheit. Warum soll der Gott durch unseren Glauben jetzt so verherrlicht werden? Weil es Gott geschafft hat, jemandem Unfähigen wie mir, jemandem Unfähigen wie dir, Glauben zu schenken. Und diesen zu erhalten und sogar zu vertiefen, zu reinigen. Das ist Gottes Macht. Dieser Glaube ist Gottes Macht. Es ist für Gott ein Klacks, Gold herzustellen. Der ganze Himmel wird voll sein von Gold. Die Pflastersteine aus Gold. Aber einen Menschen neu zu machen, ihn herauszuziehen aus der Gottesferne, aus dem Dreck, in dem er sich selbst begeben hat. Und ihn bei sich zu haben und ihn bei sich zu halten, ihn bei sich zu behalten, das zeigt Gottes riesige Macht. Und dieses Wissen bringt doch Freude. Wir hören jetzt gleich ein Lied. Ich wusste nicht, dass wir schon so viele Lieder davor hören würden, die auch schon das ausgedrückt haben. Aber ich will es auch, ja, dieses Lied auch nochmal kurz mit euch teilen, weil das mich persönlich sehr bewegt. Es ist ein Gospellied, also ein Lied von Schwarzamerikanern, also von Menschen, deren Vorfahren aus Afrika kommen und die dann nach Amerika verfrachtet wurden, um dort als Sklaven auf den Feldern schwere Arbeit zu leisten. Und die hatten kein leichtes Leben. Sie hatten schwierige Zeiten, harte Zeiten. Sie waren Sklaven. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber eines Tages wurden viele von ihnen Christen. Und dann konnten sie nicht anders, als zu singen mit einer riesigen Freude, die ganz eigen ist für Afrikaner. Und ja, da sprudelt es nur so vor Freude. Und ich will es einfach kurz mit euch teilen. Vielleicht können wir es ein bisschen kürzer machen, weil es schon recht. Fähig, dich durchzutragen. Er ist fähig, auch in Versuchungen dir beizustehen. Und es zeigt auch dieses Lied, auch diese Freude. Ja. Und ob du jetzt nicht glauben kannst oder ob du als Christ gerade eine schwierige Zeit durchmachst oder ob du dich gerade freuen kannst, ob es dir gerade gut geht. Für jeden gilt und auch für euch, lieber Paul, liebe Anna, lieber Michael, liebe Steph und lieber Timothy, der jetzt wieder nicht da ist. Jesus ist deine, Jesus ist unsere lebendige Hoffnung. In dieser oft hoffnungslosen Zeit. Jesus führt uns zur Freude. Zu einer Freude, die hier schon erfahrbar ist, die hier schon anfängt und die nicht tot zu kriegen ist und die nach dem Tod noch lebendiger wird. Amen.